Und das wird jetzt eine Riesenchance, weil wenn du dir überlegst, wie viele Unternehmen haben tatsächlich eine Rechtsabteilung oder einen Inhouse-Juristen, aber jedes Unternehmen hat rechtliche Themen, jeden Tag. Und derjenige, der sich damit befassen muss, hat meistens keinen Plan.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Den Gang zum Anwalt verbinden viele Menschen ja mit großen Sorgen vor komplizierten Formulierungen und hohen Kosten. Madeleine Heutz will das zumindest für die rechtlichen Probleme von Unternehmen vereinfachen. Mit Raketenstart möchte sie juristische Dienstleistungen simpler und kostengünstiger anbieten. Große Überraschung, das finden gar nicht alle Anwälte uneingeschränkt toll. Über ihren Weg berichtet sie im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Madeleine Heutz, die Gründerin von Raketenstart. Was dahinter steckt, wird sie uns sicherlich gleich verraten. Herzlich willkommen, Madeleine.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich frage alle meine Gäste am Anfang nach ihrem Lieblingsort in der Stadt. Wie sieht es da bei dir aus?
Das wird wohl der Aachener Weiher sein. Aha. Ich habe sehr lange im Belgischen, was heißt sehr lange, ich habe im Belgischen gewohnt und das war irgendwie immer mein Go-To-Place, um mit Leuten, ja auch durch Corona, mal eine Runde zu drehen und einen Kaffee mitzunehmen und irgendwie ein bisschen durch die Gegend zu spazieren. Das war ja von vielen dann ein Hobby.
Ja, und auf der anderen Seite, gibt es einen Ort in Köln, wo du sagen würdest, der hat besonders großen Verbesserungsbedarf?
Das wird der Ebertplatz sein, denn okay. Ich wohne jetzt nicht mehr im Belgischen, ich wohne jetzt in Nippes und da muss man ja immer vorbei und da ich oft auch abends auf Events unterwegs bin, gerade jetzt im Winter, bin ich mal gespannt, weil ich mir oft gerne dann doch noch ein Fahrrad oder einen Scooter schnappe, um heimzufahren und das ist schon, gerade auch aus Frauenperspektive, hat das sicherlich sehr viel Verbesserungsbedarf, was so Sicherheit
tut sich
beleuchtet.
So ein bisschen was, aber ist immer noch schwierig in manchen
Ecken. Ja, voll. Ja.
Genau. Ich würde ganz gerne deinen Weg verstehen, auch bis hin zu Raketenstart. Du bist tatsächlich sozusagen von Haus aus Juristin, richtig?
Nicht von Haus aus, also ja, ich habe Jura studiert.
Genau, okay, nicht von ganz zu Haus aus.
Ja. Genau, es gibt ja viele Juristen, die auch Anwälte als Eltern haben. Ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, deswegen war ich so die Erste, die so krass studiert hat. Genau, ich habe Jura gemacht in Bonn tatsächlich.
Warum? Wieso? Was hat dich gereizt an Jura?
Boah, das ist eine gute Frage, weil ich wollte nie Anwältin werden. Ich wollte immer in den Journalismus, habe auch eine Zeit lang für RTL, so als Assistenz von so einem Redakteur, nicht gearbeitet, aber den so ein bisschen begleitet, einfach aus Interesse. Und da sagte man mir, studiere nicht Journalismus, dann hast du nichts, worüber du schreiben kannst. Und meine Logik in meinem Kopf irgendwie, dann dachte ich so, oh ja, machst du Jura? Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, aber dann hast du, also ich fand Jura war immer so ein Handwerk, womit du immer was anfangen kannst im Leben und das hat so für jemanden, der noch nicht so genau weiß, was er mal machen will, hat mir das sehr, sehr viele Türen einfach geöffnet, die ich hätte einschlagen können. Ne? Journalismus, du kannst Richter werden, du kannst in die Politik gehen, du kannst klassisch Anwalt werden, du kannst aber auch in ein Unternehmen gehen und so bin ich da irgendwie gelandet und habe es auch bis heute nicht wegen des Faches bereut, würde ich sagen.
Okay, weswegen sonst?
Boah, also Juristen sind ja schon ein spezieller Typ Mensch. So, und gerade in Bonn ist es sehr konservativ gewesen und man war im Juridikum auch sehr abgeschlossen vom Rest der Studenten und Studentinnen und das fand ich immer sehr schade und ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt in dieser richtig klassischen Juraszene irgendwie. Mhm.
Ja. Du hast gerade schon die Bandbreite an Optionen genannt, die mit dem Jurastudium offenstehen. Journalismus ist es dann doch nicht geworden. Wieso
eigentlich? Ich habe nichts davon gemacht.
Okay, ja genau. Wieso dann nicht Journalismus, wenn es lange Zeit ein Wunsch war?
Ich bin irgendwie dann nicht in die Richtung mehr gerutscht. Also ich habe ja dann quasi aus dem Studium raus direkt gegründet und habe mich schon, also ich war immer so ein Social-Media-Mensch, habe immer viel gebloggt. So, und das würde ich sagen, ist das Nächste an Journalismus, was ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich auch mal ein Buch geschrieben aus Langeweile, so ein Fantasy-Roman, aber hat sich dann einfach nicht so ergeben. Und ich glaube, nur über Dinge zu berichten, die andere machen, wäre mir auch jetzt zu wenig.
Und wie kam, du hast jetzt so nebenbei gesagt, und dann habe ich direkt gegründet aus dem Studium. Passiert ja doch nicht so wahnsinnig vielen unbedingt mal eben so. Also was war dann der Reiz, direkt als Unternehmerin loszulegen?
Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so realisiert, dass ich dabei bin, mich in Richtung Unternehmerinnentum zu bewegen, sondern ich hatte im Studium einen Kumpel aus der Schule, der gründen wollte Und der hatte eine Markenrechtsabmahnung und keine Kohle für Anwälte. Der Klassiker. Dann wirst du als Jurastudent, wenn man sich so kennt, natürlich gefragt. Und ich habe dem damals geholfen, bin dann zu meinem Prof gegangen, habe den gefragt, so hey, ich hatte gerade Markenrecht in dem Semester. Und dann meinte er so, ja komm, ich zeig dir mal, wie man das so macht, worauf man achten muss. Und dann dachte ich so, boah, wie schade, hätte der das vorher gewusst, hätte man das so easy vermeiden können. Warum gibt es nichts, wo Nicht-Juristen, die halt nicht so viel Geld haben, um alles an Anwälte abzugeben, sich das selber aneignen können? Weil ich habe im Jurastudium, viele Jura-Leute gehen halt in so ein Repetitorium, nennt man das, wo die fürs Examen vorbereitet werden. Und ich habe mir immer alles selber beigebracht, weil ich dieses Schulische nicht so mag. Und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn ich mir das selber beibringen kann, warum kann man das nicht so aufbereiten, dass es Nicht-Juristen genauso können? Ich hasse auch den Begriff Nicht-Juristen, aber das verdeutlicht irgendwie das. Und dann bin ich tatsächlich zum Gründen nach Köln gegangen und habe erst noch in einer Kanzlei gearbeitet, die ausschließlich Startups berät, weil ich dieses Mindset, diese Energie von Gründern und Gründerinnen einfach großartig finde. Und habe dann aber festgestellt, ja, auch mit Startups will ich nicht Anwältin sein. Okay. So. Und habe aber parallel dann quasi schon in Köln, bin ich auf Events gegangen, habe mit Startups gesprochen, wie sie so ihre Rechtsthemen irgendwie lösen, bin so in diese Szene eingetaucht und habe dann mit einem Podcast gestartet, wo ich mit Gründern und Gründerinnen über ihre Legal Fuck-Ups, nennen wir das immer, spreche.
Okay. Also alles, was schiefgegangen ist bei Verträgen, Markenrecht, Ähnlichem.
Genau, und dachte mir so, okay, mega geil, du kannst dann direkt schon, das klingt jetzt irgendwie geplanter, als es war, ne, aber ich habe quasi schon direkt Produktresearch damit gemacht. Ich habe Testimonials dadurch irgendwie generiert, weil die natürlich alle gesagt hatten, von meiner Grundidee, eine Plattform zu bauen, wo Unternehmen selber rechtliche Inhalte erstellen und rechtliche Probleme lösen können, hat jeder gesagt, hätte ich Raketenstart gehabt, wäre mir das nicht passiert. Und daraus haben wir dann am Ende auch das Produkt gebaut, was wir heute machen.
Ja, da will ich gleich drauf kommen. Ich fand es noch spannend, wir hatten uns auch vorher schon drüber unterhalten. Es liegt so nahe tatsächlich, eine rechtliche Probleme, gerade in der frühen Gründungsphase, auch in der späteren, allgegenwärtig tatsächlich für viele Startup-Gründer. Trotzdem 2%, wenn man Startup-Monitor, also Branchenerhebung glaubt, nur 2% der Gründerinnen und Gründer in Deutschland, die einen juristischen Background, also meistens ein Jurastudium tatsächlich mitbringen. Warum ist das so?
Kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also Risikoaffinität und Juristerei ist jetzt nicht so naheliegend, wenn sich das nicht sogar eher widerspricht. Ja. Du wirst ja im Studium sehr stark darauf getrimmt, oder auch als Anwalt, jetzt nicht direkt Aussagen zu treffen, die sehr straight sind.
Es kommt drauf an.
Genau, es kommt drauf an. Warum ist das so? Weil Juristen immer versuchen, sich aus der Haftung rauszubewegen. Finde ich eine sehr bedenkliche Strömung tatsächlich, einfach in der Grundjuristerei, weil das mit Customer Experience, was ein Fremdwort für die meisten Juristen ist, nichts zu tun hat. Der Kunde geht hin, deswegen nenne ich die auch nicht Mandanten, sondern bei uns sind das Kunden, der Kunde geht hin und möchte eine Lösung haben für sein Problem. Und das ist nicht das, was du beigebracht bekommst, sondern du lernst im Jurastudium, Sachverhalte zu analysieren, sich anzugucken, okay, welches Problem liegt dem zugrunde und dann halt Meinungen miteinander zu diskutieren, um dann am Ende, ich würde sagen, als Jurastudent entwickelst du nicht mal eine Lösung, sondern der Hauptkern deiner Tätigkeit besteht darin, Meinungen darzustellen von anderen. Und dann hast du natürlich auch nochmal das Problem, dass dieses Haftungsrisiko für eine falsche Aussage natürlich teuer werden kann. Tatsächlich ist mir aber fast kein Fall bekannt, in dem dann wirklich mal ein Mandant eine Kanzlei so richtig in die Verantwortung gezogen hat. So, ne? Und das bedingt sich natürlich so ein bisschen und das führt natürlich zu Frust bei den Leuten. Und ja, wie gesagt, Customer Experience ist da so eigentlich das Wichtige. Ja.
Und wie hast du das erlebt? Also was waren dann bei deinem eigenen Gründungsweg auch Stärken, die du gemerkt hast, die aus dem Jurastudium vielleicht stammen, und wo hast du auch gemerkt, hier wäre vielleicht ein BWL-Schein, wie ihn dann doch die meisten Gründerinnen und Gründer mitbringen, besser gewesen?
Also ich hätte bei Erstellung Finanz- und Businessplan hätte ich gerne BWL studiert. Obwohl das Dinge sind, die kannst du, glaube ich, auch ganz gut outsourcen. Für Legal Tech bringt natürlich das gesamte juristische Wissen sehr viel, obwohl keins der Themen, die wir tatsächlich für die Unternehmen aufbereiten, tiefgehender Teil meines Studiums war. Okay. Vom Schwerpunkt, du hast immer Staatsexamen und dann den Schwerpunktsteil. Schon eher, weil ich da Wirtschaft und Wettbewerb gewählt hatte, aber so das, was du in Gesellschaftsrecht lernst, also es ist halt 1% von dem, was du wirklich in der Praxis brauchst. Was natürlich sehr viel hilft, ist dieses strukturell organisierte Denken, weil du sehr viel Szenarien vorplanst. Ne? So, das lernst du halt durch dieses Meinungen gegeneinander abwägen. Ich glaube, das hilft sehr, sehr viel. Obwohl ich mir auch habe sagen lassen, dass das was ist, was sehr viele Gründerinnen haben. Okay. Das könnte auch daran liegen. Ja. Dann hast du natürlich ein sehr hohes Bedürfnis danach, Dinge von Anfang an sauber aufzustellen. Was natürlich etwas ist, was mehr Gründer und Gründerinnen tun sollten.
Mhm. Also nicht erstmal alles machen, was irgendwie gerade ja. Spaß macht und gleichzeitig und parallel, sondern so ein bisschen mit Struktur und Organisation.
Das total, ja. Und also alleine für Verhandlungen ist das natürlich total ja. geil, weil du schon zumindest schon mal so einen Grundeindruck von jedem Dokument bekommst, was man dir vorlegt. Und ich glaube einfach, dass ein Jurist für jedes Gründungsteam eine riesige Bereicherung ist, ne? Weil das natürlich einen großen Teil an Dingen abnimmt. Alleine schon, wenn du jemanden dabei hast, der sich so ein bisschen auskennt, dann kann der halt entscheiden, okay, das was, das können wir uns selber zusammenstellen und das ist was, damit gehe ich unbedingt zum Anwalt. Diese Einschätzung zu haben, ist schon mal gut. Und ich glaube, es ist, ich glaube, ich weiß jetzt, habe jetzt keine Zahlen, aber ich glaube, sehr viele Geschäftsführer haben auch irgendwie einen juristischen Background. Ne? Das heißt, es befähigt dich halt auch schon, bestimmte Bereiche und Informationen einfach zu analysieren und dann strategische Entscheidungen darauf zu treffen. Das ist, glaube ich, schon echt ein Skill, den man so lernt.
Ja.
Und wenn man schon selber mal fürs Examen gelernt hat und weiß, wie umfangreich und schrecklich das ist, dann bist du auf jeden Fall frustrationstoleranzmäßig gut ausgestattet. Wahrscheinlich
als Gründer oder Gründerin auch
ja,
auf den
ja,
ersten
Metern.
Ja, genau,
die schockt so schnell auf jeden Fall nichts mehr, ja.
Du hast euren Podcast angesprochen, auch den, über die, wo über die Legal Fuck-Ups gesprochen wird auch. Welche eigenen hast du vermeiden können, oder?
Boah, richtige Rechtsform, ja. würde ich jetzt sagen. Das ist der auch immer so ein bisschen davon abhängig, was der Weg deines Unternehmens sein soll. Ich habe zum Beispiel direkt in der Holdingstruktur gegründet, weil für mich klar war, dass ein potenzieller Exit irgendwann mal ein Weg ist. Das spart dir halt, also wenn du von Anfang an die richtigen Entscheidungen triffst, spart dir das unglaublich viel Geld, weil du es halt nicht rückabwickeln oder Löcher stopfen oder beheben musst. Und was ich immer sage, ist, ein professionelles rechtliches Setup beeindruckt jeden Investor und spricht für die Qualität deines Startups. Weil die sofort sehen, ist das was, was irgendwie gemauschelt ist, wo jemand jetzt sich keine Gedanken gemacht hat. Die haben das ja gerne, wenn du Dinge vorher durchdenkst, weil du ja einfach mit deren Geld umgehen musst. Und jemand, der selber natürlich bei dem rechtlichen Setup schon Wert darauf legt, dass das vernünftig ist, dem vertraust du auch vielleicht eher dein Geld an. Ne? Das ist, glaube ich, ein Feedback, wo man einfach einen großen Einfluss drauf hat, wenn man sich als Startup früh darüber informiert. Plus, es ist natürlich ein epischer Pain, wenn du zusammen gründest und dein Mitgründer hat 50% oder deine Mitgründerin und nach einem halben Jahr stellt dir fest, boah, der will gar kein Gründer oder eine Gründerin sein. Und dann stehst du da und derjenige glaubt aber an die Idee und sagt, ey, du machst das bestimmt super, deswegen behalte ich meine 50%, weil ich werde gerne mitreich, während du dafür arbeitest. So, ne? Das sind auch Dinge, die kannst du zum Teil nicht mehr vernünftig rückgängig machen und das verbaut dir natürlich auch nach hinten raus die Möglichkeit, überhaupt Investoren zum Beispiel mit reinzunehmen und es kostet unglaublich viel Energie. Ne? Also alles, ich sehe immer Recht und rechtliche Vorbereitung als einen Enabler dafür, dass du selber dir deine Nerven für die Dinge sparst, die du nicht beeinflussen kannst. Und ein Co-Founder-Streit ist das Schlimmste, was dir passieren kann am Anfang. Kunden, die sagen, mit denen du nur mündliche Verträge hast, die dann nicht ihre Rechnungen bezahlen, da hinterher sein zu müssen, kostet Zeit, kostet Geld. Mitarbeiter, mit denen du dich streitest, weil du keine Probezeit vereinbart hast. Das ist einfach alles Dinge, die Energie brauchst du an anderer Stelle. Mhm. Und das ist ja auch unser Credo, dass wir sagen, wir befähigen halt die Leute, sich darauf zu konzentrieren, wo es wirklich drauf ankommt, auf Wachstum, auf Umsatz machen, auf Unternehmen aufbauen und nicht auf die, ich sag jetzt mal, das Framework, was du drumherum brauchst.
Ja, genau, dann sind wir endlich sozusagen auch da bei Raketenstart. Du hast das ein paar Mal schon umrissen und angedeutet, mit Jura-Background selbst, aber dann eben auch beschlossen, quasi in thematisch mit deiner Gründung im juristischen Bereich zu bleiben. Was ist tatsächlich die Idee hinter Raketenstart?
Die Idee hinter Raketenstart als Vision formuliert ist die Demokratisierung des Rechts. Das heißt, wir möchten Technologie dazu nutzen, dass jeder, unabhängig welcher Bildungs-Background, welcher finanzieller Background, welcher, ja, egal wo jemand herkommt, dass er die Möglichkeit hat, mithilfe von Technologie selber Rechtsthemen und Rechtsfragen zu lösen. Raketenstart selber spezialisiert sich sehr, sehr stark auf Unternehmen. Das bedeutet, was wir als Produkt anbieten, ist eine, wir nennen das All-in-One, also eine Lösung für das Thema Recht für Unternehmen.
Okay.
Dezidiert für kleine und mittelständische Unternehmen und Startups, also klassische KMUs, die ja tatsächlich mehr als 98,5% aller Unternehmen ausmachen. Mhm, ja. Das höre ich sehr oft von Kanzleien, von wegen, ja, diese Zielgruppe ist überhaupt nicht spannend für uns und so. Und ich denke mir so, ah, krass, das ist der überwiegende Teil der Unternehmen so. Man sieht das ja in anderen Bereichen auch, dass die einfach eine Zielgruppe sind, die bisher gar keinen Zugang zu Rechtsberatung haben. Es gibt tatsächlich eine Statistik, dass jedes dritte Unternehmen, obwohl es ein akutes rechtliches Problem hat, keinen Zugang zur Rechtsberatung hat.
Und keinen Zugang hat, heißt, weil es sich nicht leisten kann.
Weil es
und will
sich das nicht leisten ja? kann, weil es für die Kanzlei nicht interessant ist, dieses Problem anzugehen. Man kennt das ja jetzt, Legal Tech in den letzten Jahren war ja groß in Bezug auf B2C, also für Verbraucher.
Genau, Flugrechte, man ist zu spät, meine Bahn ist zu spät.
Dann hast du dieses Lebensversicherung rückabwickeln, ja. Dieselskandal, so diese Themen. Und jetzt kommt so das neue Zeitalter des B2B-Legal-Tech, wo ich tatsächlich, würde ich jetzt mal fast so behaupten, in Deutschland eine der ersten war, die das wirklich so stark angestoßen hat. Es gibt zwar auch ein paar andere Legal-Techs, die das in einem großen Bereich machen zur Automatisierung von Prozessen, aber nicht so spezifisch, wie wir das tatsächlich machen auf diese Zielgruppe. Und das wird jetzt eine Riesenchance, weil wenn du dir überlegst, wie viele Unternehmen haben tatsächlich eine Rechtsabteilung oder einen Inhouse-Juristen, aber jedes Unternehmen hat rechtliche Themen, jeden Tag. Und derjenige, der sich damit befassen muss, hat meistens keinen Plan.
Und ist meistens dann der Geschäftsführer, der eigentlich nur andere Sachen auf dem Tisch hat wahrscheinlich gerade. Ne?
Der Geschäftsführer und deswegen finde ich es auch wichtig, da nicht immer nur an Startups zu denken, sondern jeder, der sich eine Existenz aufbaut, muss mit seinen Mitarbeitern Arbeitsverträge abschließen, muss mit seinen Kunden Verträge abschließen, hat eine Website und diese Leute haben halt keine Ahnung, was sie beachten müssen dabei. Und die wissen, irgendwas müssen sie beachten. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, was du dabei hast, ne? Wenn du so weißt, ah fuck, ich muss eigentlich, keine Ahnung, Cookie-Banner, wie mache ich das denn jetzt? So. Und das sind halt keine Sachen, wo ein Anwalt sagt, ja klar, da setze ich mich jetzt eine Stunde mit dir hin und dafür bezahlst du dann 280 Euro. Das steht halt in keinem Verhältnis. Und dadurch kommt dieses keinen Zugang haben zustande, weil das einfach Fragen sind, wo es sich wirtschaftlich für Anwälte gar nicht lohnt, da tätig zu werden. Und gleichzeitig für das Unternehmen, wenn sie tätig werden würden, finanziell nicht lohnt, weil es in keinem Verhältnis zu dem Nutzen steht, der da rauskommt. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt ansetzen und sagen, wir finden diesen Grundsatz, den Anwälte transportieren, wovon die ja auch stark profitieren, falsch zu sagen, du brauchst für alles eine individuelle Lösung, weil es gibt eine riesige Anzahl an Themen. Nach unseren Analysen sind es 80% der Themen dieser Zielgruppe, die immer wieder gleich sind. Und wo es sich für einen Anwalt nicht lohnt, in die Beratung einzusteigen, weil das nicht dazu führt, dass der Kunde auch happy da rausgeht. Ne? Klar kannst du dann 280 Euro die Stunde nehmen, aber der Kunde denkt sich halt so, das hast du in der Schublade liegen oder mega random, dass ich überhaupt dafür bezahlen muss, war doch nur eine Frage. So.
Namen eingesetzt im Arbeitsvertrag so ungefähr, ne?
Genau, genau. Und das ist dieser Bereich, den wir halt uns anschauen. Und die Anwälte, die richtig, richtig gut sind, finden das mega geil, was wir machen, weil die halt sagen, wir sind eh überlastet. Wir können das nicht abbilden, wir finden auch nicht genug Nachwuchs. Wir wollen die Themen machen, für die man wirklich 10 Jahre Jura studiert hat, nämlich die Sachen, die Spaß machen, neues Geschäftsmodell mitentwickeln, Verhandlungen führen, eine Finanzierungsrunde machen. Das sind die Sachen, die sich erstens für die wirtschaftlich lohnen und gleichzeitig die denen auch Spaß machen. Und das sind auch die Themen, wo die Unternehmen bereit sind, Geld auszugeben, weil sie wissen, das ist ein individuelles Thema, das bezieht sich nur auf mich, das ist maßgeschneidert, da will ich mich gut mitfühlen und Sicherheit haben. Aber diese ganzen anderen 80%, die dümpeln irgendwo so rum und Leute googeln danach. Und auch das gibt dir aber kein gutes Gefühl. Und deswegen ist das, was Raketenstart macht, in 3 Säulen, nennen wir das, aufgegliedert. Wir haben einmal eine sehr starke Bildungsebene. Das ist unsere Academy. Das sind animierte E-Learnings, wo wir allen Unternehmen in sehr einfachem Deutsch jegliche Themen erklären, die bei jedem Unternehmen gleich sind. Was darf ich im Bewerbungsgespräch fragen? Welche Rechte habe ich, wenn jemand gegen einen Vertrag verstößt? Rechtsform, ne? Wie kann ich eine Idee schützen? Aber auch, wie baue ich mein Unternehmen von Anfang an datenschutzkonform auf? Wie mache ich Marketing? Da kannst du dir quasi alles selber aneignen. Unsere zweite Ebene sind unsere Tools. Das betrifft unter anderem unser Kerngeschäftsmodell, unser Software-as-a-Service-Modell. Da zahlst du einen monatlichen Beitrag und kannst dann aus, je nachdem welches Paket du nimmst, einer bestimmten Anzahl an Verträgen wählen und die einfach selber erstellen. Das heißt, wir haben ja verschiedene Kontingente an Verträgen, wo du dann auch Erklärungen hast. Diese Klausel bedeutet das, die benutzt man dann.
Das sind zum Beispiel so Arbeitsverträge oder was gehört da alles zu?
Arbeitsverträge, im Alltag? Datenschutzerklärung, Verschwiegenheitsvereinbarung, Lieferantenverträge, alles. Alle Verträge, die im B2B-Kontext relevant sind. Und die kannst du dann einfach selber erstellen oder dein Team, wenn du es an dein Sales-Team gibst, können die das einfach selber erstellen und dadurch sparst du unglaublich viel Zeit und du hast halt einen gewissen juristischen Standard, den wir zur Verfügung stellen. Das heißt, du weißt halt, du kannst dich in einem gewissen Maße darauf verlassen. Klar, das kann nicht jeden Individualcase abdecken, aber meistens reicht es schon, dass du schon mal ein solides Fundament hast und dann kannst du mit der dritten Ebene, wenn du möchtest, noch kombinieren, indem du sagst, ich nutze unser Partnernetzwerk aus Anwälten. Du kannst direkt über die Plattform mit denen kollaborieren und zusammenarbeiten und dann entweder die Verträge noch individualisieren oder mit denen arbeiten für die Themen Verhandlungen, Finanzierungsrunde, was auch immer. Und dabei haben wir die Anwälte vorab geprüft. Das heißt, es sind Leute, die wirtschaftlich mitdenken, die digital arbeiten und wo wir sagen, okay, die haben so dieses Mindset, was ein Anwalt eigentlich braucht, um den Unternehmen dann darauf basierend noch einen Mehrwert bieten zu können.
Ja. Ich glaube, 2019 habt ihr losgelegt damit, ne? Ungefähr.
Die Idee ist so aus Ende 2018, Anfang 2019. Offiziell gegründet haben wir tatsächlich im Juli letzten Jahres, also 2021. Wir haben relativ lange wirklich Research gemacht, weil Legal Tech in Deutschland super neu ist. Ja. Investoren waren auch überhaupt nicht auf diesem Trichter, haben es überhaupt nicht verstanden, weil die sofort zu ihrem Anwalt rennen und der sagt, nee, das wird nicht funktionieren, das dürft ihr gar nicht. Das ist eine blöde Situation für uns, so, ne? Weil der Anwalt, der halt das nicht so durchdringt, der sagt immer, das dürfen die nicht. Tatsächlich war es lange ungeklärt, ob du so Vertragsgeneratoren und so anbieten kannst. Das war auch noch nicht abschließend geklärt, als ich damals angefangen habe mit der Idee. Tatsächlich kam aber letztes Jahr ein BGH-Urteil, einen Monat vor unserem Launch, das uns komplett alle Schleusen geöffnet hat. Ja. Und ich habe quasi einfach schon mal angefangen, obwohl ich noch nicht wusste, ob sich das so entwickelt. Von der Logik her war aber klar, dass das kommt, weil eigentlich auch dieses ganze Rechtsdienstleistungsgesetz, was so das Rechtsthema ist, das dient dem Schutz des Verbrauchers vor falscher Beratung. Und die Branche hat sich aber so entwickelt, dass der Verbraucher und auch die Unternehmen gar keinen richtigen Zugang mehr haben, weil es so krass monetarisiert wird und so teuer ist. Und Technologie bringt jetzt plötzlich diese Möglichkeit, die Leute wieder abzuholen und mitzunehmen und denen die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, das mache ich jetzt selber, dafür zahle ich weniger und habe ein höheres Risiko oder das gebe ich ab und dafür zahle ich mehr und habe ein niedrigeres Risiko.
Wie findet man da so die richtige Balance eben zwischen, ich kann das auch standardisieren und gleichzeitig ist es aber mehr als das, was man sich vielleicht sozusagen mit einmal googeln noch holen kann und hat eben sozusagen eine verlässliche Basis, kann aber eben auch nicht für jeden Einzelfall dann oder für jede Nuance verbindlich sein. Also wie findet ihr da im Generator das richtige Mittelmaß?
Tatsächlich arbeiten wir sehr, sehr datenbasiert. Das heißt, das, was wir im Hintergrund bauen, wir nennen das Legal Recommendation Engine. Das heißt, wir analysieren sehr, sehr viel über das Legal Setup der Unternehmen und wollen die Plattform auch so weit ausbauen, dass wir sagen, wenn du mir sagst, ich gründe mit drei Leuten, der eine ist verheiratet, dann kann ich dir sagen, welche Klausel du in der Gesellschaftervereinbarung brauchst, weil du nicht möchtest, dass, falls dir mal was passiert, dass automatisch die Frau oder der Mann Gesellschafter wird. Das ist für eine Firma immer schlecht, weil das einfach eine völlig fremde Person ohne Fachkompetenz meistens ist. Und anhand dieser Kriterien wissen wir schon, wo rechtliche Risiken liegen und können, das ist wieder dieses Erklären und Guidance, was wir mit reinbringen. Wir können die Leute dann mitnehmen und sagen, passt auf, hier fehlt euch dieser Vertrag. Durch diese Konstellation bräuchtet ihr diese Klausel. Das heißt, der Kern von dem, was wir machen, ist eigentlich diese ganze Datenanalyse dahinter. Und das ist auch das Besondere. Es gab bisher keinen Anbieter, der diese Menge an Daten hatte, weil Kanzleien und Anwälte teilen das nicht miteinander. Und durch uns, die das jetzt einmal umdrehen, haben wir von den Unternehmen die Daten und können dadurch so viel darüber lernen, wie Unternehmen arbeiten und auch das erste Mal tatsächlich wirklich datenbasiert sagen, was juristische Standards sind und welche Klauseln 80% der Leute benutzen und welche nicht. Man kennt das so ein bisschen aus dem Mietrecht im Privaten, diese Haus- und Grundmietverträge. Du siehst diesen Briefkopf und weißt vorher schon, was drinsteht.
Ja.
Und dann weißt du schon, kann ich unterschreiben, ist der Standard. Und genau das machen wir quasi für diesen Unternehmenskontext.
Okay.
Und
also dann das Raketenstart-Logo irgendwann das Äquivalent ist zum Haus- und Grundmietvertrag quasi.
Das ist das
Goal.
Das ist noch weiter. Wir wollen ja international, wir wollen quasi das Slack, sage ich jetzt mal, oder das Asana für Legal aufbauen.
Ja.
Und dann so der Hauptanbieter für B2B-Rechtsdienstleistungen sein.
Jetzt hast du schon gesagt, dass potenzielle Investoren auch erstmal abgeschreckt wurden, zum Teil, weil ihr Anwalt gesagt hat, das geht doch nicht.
Am Anfang war schrecklich.
Wie sieht das denn dann bei Unternehmen aus, die auch vielleicht ja über viele Jahre gewohnt sind, dass Rechtsberatung meistens sehr teuer vielleicht auch ist und meistens aber auch sehr individuell sein muss, vielleicht irgendwie? Also wie überzeugt man die, ja, mit euch Daten zu teilen oder sich auch darauf zu verlassen, dass ihr als sehr junges Unternehmen was Verlässliches anbietet?
Das ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Also wir haben ja gezielt mit Startups gestartet, weil die einen riesigen Need haben und wirklich gar keinen Zugang und die gleichzeitig selber super innovativ sind und Bock auf solche Lösungen haben. Ne? Dann, klar, du hast jetzt irgendwie so Bestandsunternehmen, da wird das nochmal eine große Herausforderung für uns. Auch da, sagen wir jetzt mal, du hast einerseits Agenturen, dann hast du Handwerksbetriebe, die ticken alle anders, die sind alle woanders unterwegs. Das heißt, ich freue mich auch voll auf die Phase, wo wir das so ausweiten und dann rausfinden müssen, wie man wen irgendwie am besten überzeugt. Tatsächlich ist natürlich das Kostenargument ein Riesending. Und unsere Plattform, das ist wieder dieses Wort user-zentriert. Wir legen unglaublich viel Wert darauf, dass es wirklich so einfach ist, einen Vertrag zu erstellen. Mhm. Du kannst wirklich in 3 Minuten hast du einen fertigen Arbeitsvertrag, dann schickst du den Link an deinen Mitarbeiter, der signiert es digital. Okay, das ist jetzt wegen gesetzlicher Änderung in Deutschland nochmal ein Thema gerade, ne? Aber bei anderen Verträgen geht es sehr einfach. Und auch zum Beispiel das Thema digitale Gründung, da sind wir gerade dran. Das ist ja ein epischer Pain, dass du zum Notar gehen musst. Mhm. So, und das macht es halt so einfach, dass es eigentlich absurd wird, damit noch anders zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, dann ein richtig gutes Produkt, was so selbsterklärend ist, was auch irgendwie Spaß macht, Recht verbindet man jetzt nicht mit Spaß, das versuchen wir halt mit reinzubringen. Wenn du es so vereinfachst und dann es auch noch so viel günstiger natürlich ist und dir so viel Zeit spart, dann machst du das ja auch gerne. Mhm.
Und die Idee ist tatsächlich, dass man dann eben bei euch sozusagen Mitglied ist oder eine Lizenz bucht und das dann eben so als As-a-Service-Modell quasi je nach Bedarf tatsächlich nutzen kann.
Wir haben ein Software-as-a-Service-Modell, genau. Momentan ist es so, du kannst dir für die Academy einen Zugang kaufen, 6 oder 12 Monate. Das ist wie so Bibliothek, kannst du dir das vorstellen, E-Learning-Bibliothek. Dann bei den Anwälten ist es so, da gibt es 2 verschiedene Abrechnungsmodelle. Entweder die machen dir einen Festpreis oder du zahlst denen einen Stundensatz, wenn du einfach, manche Leute wollen auch einfach mal mit denen eine Stunde quatschen oder den 2-3 Stunden in eine Verhandlung mit reinnehmen oder so. Bei dem Festpreis weißt du halt einfach vorher immer schon, was es kostet und das andere ist echt mehr so für Zeitstunden klassisch. Und das Kerngeschäftsmodell ist tatsächlich klassisch Software as a Service. Das heißt, es fängt bei 39 Euro an. Da hast du dann die ersten 10 bis 15 Vorlagen und Funktionen drin. Dann geht es quasi hoch auf so ein, bis zu einem, sag ich jetzt mal, 4. Paket, wo du so ein Enterprise-Modell hast, wo du Anwaltsstunden inklusive hast pro Monat, wenn du wirklich wiederkehrenden Rechtsbedarf hast.
Ja, okay. Und du hast sozusagen über die Unternehmer gesprochen, du hast auch schon ein paar Widerstände aus der Anwaltsbranche quasi.
Hör mir auf.
Genau, das würde ich ganz gerne nochmal. Weil genau, also gerade das, allein die Themen, die du genannt hast, die jetzt schon quasi in Verträgen anbietet, ne, da würden ja bestimmt einige Anwälte sagen, ich bin hier extra Fachanwalt für einmal Arbeitsrecht, der andere vielleicht für Datenschutzrecht und ihr Startup macht das jetzt alles mal eben sozusagen aus einem Guss. Welches Standing habt ihr tatsächlich in der Anwaltsszene?
Ja, ich weiß gar nicht, wie stark Anwälte uns beobachten und wahrnehmen. Klar, die in diesem Startup-Umfeld unterwegs ist, schon. Wir haben auch eine relativ lange Warteliste von Kanzleien, die gerne Partner bei uns wären. Okay. Ich glaube, inzwischen müssten das über 100 sein oder so. Also echt, die kommen auch von selber, ne, wenn die das so wahrnehmen. Klar, weil das, was wir am Ende machen, ist halt krasse Mandatsakquise. So, da will irgendwie jeder ein Stück vom Kuchen haben. Kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich ganz am Anfang mal so eine relativ unangenehme Erfahrung. Da war ich bei einer großen Versicherung und die hatte so alle Partneranwälte eingeladen und ich bin eingesprungen für jemanden, der krank war. Und sollte einfach mal so erzählen, was ich so mache. Mhm. Und da war ich noch ganz frisch im Business und hatte so vor 2 Monate vorher erst den Begriff Legal Tech gelernt. So, ich wusste gar nicht, dass das gibt. Das kriegst du im Studium ja nicht mit. Ja. Leider. Und dann stand ich da, hab so erzählt, was wir machen. Und dann saß jemand von der Rechtsanwaltskammer im Publikum und ist komplett ausgerastet. Und meinte, es wäre eine Schande für die Juristerei, dass es Leute wie mich gibt. Und sie würde alles tun, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Und ich dachte so, what the hell is happening? Das war schon crazy und da habe ich dann verstanden, okay, das, was du machst, ist irgendwie, also alle Startups finden es mega, aber wenn du die andere Seite hast, musst du es anders erklären, weil es geht ja nicht darum, Anwälten die Jobs wegzunehmen, sondern es geht darum, dass du viele Prozesse hast, die einfach viel effizienter sein könnten und die auch für das Unternehmen einfach kosteneffizienter sein müssen und besser geplant sein müssen und das, wo die Welt halt hingeht, das haben wir in allen anderen Branchen auch schon gehabt. Das steht jetzt bei Legal halt noch bevor und das ist eine sehr unangenehme Branche, wenn du die auf der anderen Seite hast. weil da natürlich unglaublich viel Geld hintersteckt und unglaublich viel Macht und Prestige und alles Mögliche. Das heißt, es gibt schon, glaube ich, viele, die uns richtig, richtig schrecklich finden. Und es wird wahrscheinlich auch noch mehr werden über die nächsten Jahre. Das ist auch was, was ich mit meinen Investoren immer bespreche. So, ja, okay, das wird eine Lobby-Ding wahrscheinlich sein. Dass am Ende viele uns aber auch total gut finden. Ich würde sagen, es ist so 50-50.
Okay. Genau, ich glaube, das nehme ich ja so schon wahr, dass es immer mal wieder auch Widerstände, manchmal von Rechtsanwaltskammern oder anderen Verbänden, Berufsorganisationen gibt, gegen eben so ein automatisiertes Vorsortieren, Entscheiden, irgendwo dazwischen.
Ja.
Da hoffst du auch drauf oder setzt ihr drauf, dass sozusagen auch mehr Öffnungen noch stattfinden wird in diese Richtung?
Gesetzlich klar. Also da muss eine klare Gesetzesgrundlage auch geschaffen werden. Ich meine, uns betrifft es nicht so stark wie andere Legal Techs, weil wir ja selber keine Rechtsberatung machen, sondern das wird immer durch Partneranwälte gemacht und deswegen finden uns auch viele gut, weil die sagen, hey, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, 100 Leuten zu erklären, wann man eine GmbH wählt, so macht keinen Spaß. Und deswegen meine ich das mit, man muss es als Anwalt verstehen, was wir im Kern machen, weil eigentlich machen wir die Sachen, die eh nicht machen wollen. So, aber im ersten Moment denken die erst immer, die nehmen uns die Jobs weg. So, das ist im ersten Moment immer Angst und das kann ich auch verstehen, weil das Jurastudium super hart ist und auch sich bis zum Partner hochzuarbeiten, ist ein echt langer Weg. Es ist echt, die ganze Branche muss umdenken, weil sie sonst nicht mehr so existieren wird, wie sie es gerade, also sie wird auf jeden Fall nicht mehr so existieren, wie sie es gerade tut. Und die Kanzleien merken das auch und versuchen auch, aber die haben sich so riesige Apparate zum Teil aufgebaut, dass es fast gar nicht möglich ist, das zu digitalisieren und auch die Leute mitzunehmen. Ne? Wenn das seit 30, das ist dieses Klassische, es läuft schon seit 30 Jahren so und ich habe jetzt hart geknechtet, um hier hinzukommen und jetzt will ich auch auf diesem Posten so sitzen, damit ich das mal wiederkriege. So.
Und das Grundrauschen gehört auch irgendwie dazu und es gibt wahrscheinlich irgendwelche Berufsanfänger, die das dann auch erstmal erledigen im Hintergrund und sozusagen auch für einen Grundumsatz sozusagen sorgen. Dann, ne?
Ja, aber das ist halt, das Erste, was wegfallen wird, ist das, was die Berufsanfänger machen, um zu lernen. Und dann werden halt auch einfach dadurch, dass das Mindset der Menschen, das betrifft nicht mal so die, die jetzt irgendwie so 50, 60 sind, ne? Die werden wahrscheinlich immer noch mit ihren Sachen zum Anwalt gehen, aber gerade die Generation, die jetzt die nächsten Unternehmen aufbauen und übernehmen wird, die sind nicht mehr bereit, 400 Euro für eine Stunde zu zahlen, die sind nicht mehr bereit, 2000 Euro für ein Muster aus der Schublade zu zahlen und das ist ja das, worum es am Ende geht. Ne? 45% der Leute, die jetzt gerade berufstätig sind, werden in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Das heißt, die Entscheider und die Verwender ändern sich. Und da muss man jetzt entweder dabei sein oder nicht. Und das ist natürlich dann unsere große Vision, dass wir da maßgeblich zu beitragen.
Jetzt hast du gesagt, sozusagen, ihr seid jetzt ein gutes Jahr als Unternehmen am Starten. Seit drei
richtig seriöse GmbH.
Richtig seriöse GmbH mit Holding noch dahinter quasi.
Ja, genau.
Genau, seit 3-4 Jahren schon mit der Idee irgendwie zugange. Wenn man Raketenstadt googelt, kommt ihr tatsächlich als erster Treffer zumindest bei mir. Als zweiter dann der Wikipedia-Eintrag vom Raketenstadt, der die bezeichnet die erste Phase des Fluges einer Rakete. Passt ja ganz gut, ist gerade sozusagen ein Jahr später. Wo steht ihr denn? Wie läuft's?
Oh, wir haben echt einiges hinter uns. Dadurch, dass ich aus dem Studium gegründet habe, bin ich halt nicht so dieser Typ Gründerin, Gründer gewesen, der an der WHU war und dann bei Rocket Internet und bla, obwohl der Name natürlich nicht sehr ähnlich wäre. Aber ich habe unglaublich krass viel gelernt in den letzten 2-3 Jahren. Dann natürlich auch durch die Gesetzeslage und diese Masse an Wissen, die du erstmal durcharbeiten musst. Das ist halt was anderes, als einen Online-Shop aufzumachen. Ne? Also juristische Logiken in Algorithmen zu bauen, ist echt so. Ne? Dann haben wir das 2 Jahre lang komplett gebootstrapped. Das heißt, ich habe nebenbei Marketingkonzepte geschrieben, Beratungsjobs gemacht, für Leute Websites gebaut, um zuerst die Mitarbeiter zu bezahlen und dann mich. Und die Produktentwicklung und alles, was da dran hängt. Das haben wir dann auch tatsächlich so weit gebracht, dass wir im November letzten Jahres online gegangen sind, ohne Investoren.
Okay.
In der ersten Version der Plattform quasi. Und hatten dadurch, dass wir den Podcast hatten, schon Traction und eine Community ohne Produkt. Das war ein riesiges Privileg, weil die meisten haben das andersrum. Sag mal so, andersrum Problem. Sorry, ich bin Holländerin, das ist manchmal...
Ich glaube, man versteht was, genau.
Genau, man versteht, was ich meine. Genau, und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich sehr aktiv Nee, es ist kein Glück. Man muss sich das als Frau abgewöhnen, zu sagen, es ist Glück. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn und das hat dazu geführt, dass zwei Juristinnen auf mich aufmerksam geworden sind, die auch nicht diesen klassischen Weg eingeschlagen haben. Mit denen habe ich dann Anfang des Jahres gesprochen und die sind durch mich dann zu Business Angels geworden, weil wir an diesem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, funktioniert, die Leute wollen es, okay, wir müssen diese Nachfrage bedienen. Und dann auch relativ unüblich, ich bin Stand jetzt Status quo. Ich bin gerade dabei, noch mehr Business Angels reinzuholen, aber Stand jetzt bin ich komplett female funded. Das heißt, insgesamt habe ich, glaube ich, 15 oder 16 Investorinnen.
Okay. Ist es so passiert oder war das ein Plan?
Es hat sich, ja, beides. Es hat sich so ergeben und es war so gewollt. Weil ich relativ, also ich habe früh schon auch Gespräche mit Investoren geführt. Obwohl wir gar nicht direkt, es war nicht der richtige Zeitpunkt, um Geld aufzunehmen. Und ich habe einfach gemerkt, es ist einfach was anderes, wenn du nur mit alten weißen Männern sprichst und die dir dann sagen, ja, wenn wir dann das Geld investieren, dann holen wir aber jemanden rein, der richtig Ahnung hat. Okay. So, ne? Ich bin relativ modebegeistert, ich bin blond, ich bin jung, ich bin Ende 20, ich bin eine laufende Red Flag für viele Investoren so. Ich bin Solo-Gründerin, ne? War nicht an irgendwelchen Elite-Unis oder so, wo ich McKinsey-Logos hinklatschen könnte. Das bedeutet, du hast einen sehr schwierigen Stand, wenn du das erste Mal gründest und in diese Netzwerke reingehst. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich will ein geiles Bauchgefühl dabei haben. Ich will die richtigen Leute reinholen. Ich will, dass das menschlich ein Match ist und dass die Leute mich als Person verstehen und das passt. Und dementsprechend hat sich das dann auch irgendwie so ergeben, dass klar war, okay, es gibt auch wenig Investorinnen, genau wie es wenig Gründerinnen und wenig Juristinnen gibt, die gründen. Ich will irgendwie diese Konstellation von Anfang an so haben, dass ich mindestens dann am Ende 50-50 habe. So, und deswegen habe ich dann einfach am Anfang irgendwie, das hat sich dann so ergeben, erstmal nur Frauen reingenommen. Und das ist ein Female Business Angel Club aus Berlin, weil dadurch, dass eine meiner Investorinnen durch mich ja dann Angel geworden ist, ist die in diesen Club gegangen, hat dann da das Intro gemacht und dann fanden die es auch mega und sind dann eingestiegen. Und jetzt gerade spreche ich halt noch mit verschiedenen Angels aus verschiedenen Branchen auch, weil ich gerne so wie so eine Art Board besetzen würde mit Expertise aus Tech, aus Business Development, aus allen möglichen Bereichen. Und da kommen jetzt tatsächlich dann auch Männer dazu.
Okay.
Und ja, aber es ist total faszinierend, weil es gibt so wenig Gründerinnen leider. Und
Investorinnen ja genauso, ne? Also es ist ja wirklich
Investorinnen super schwierig, voll schade. Also wenn ihr irgendwie, die meisten Leute denken, man muss, um zu investieren, immer 100.000 Euro haben oder so. Aber du kannst halt mit 10.000 Euro anfangen, Early Stage. Und wenn du dann noch fünf andere, keine Ahnung, es können ja auch Bekannte sein, die auch erfolgreich in ihrem Job sind. Mhm. Wenn du mit fünf Leuten zusammen 10.000 Euro investierst, bist du schon bei 50.000 Euro. Das ist ein Pre-Seed-Investment, ein total gutes. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen oft sagen, ja, nee, da habe ich keine Zeit für, weil Frauen viel Wert darauf legen, alles 100% perfekt zu machen. Und Männer sind oft so, ja, ja, mache ich noch nebenbei so. Ne? Und auch bei Veranstaltungen, wenn es so Speaker-Sachen sind. Und das führt natürlich dazu, dass es einfach weniger Frauen gibt. Und das ist super schade, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für mehr Gründerinnen, dass es mehr Investorinnen gibt. Und mir hat das unglaublich geholfen, weil viele von denen, dadurch, dass sie selber auch Erfahrungen gemacht haben im Berufsleben, wie ist das, in der Männerbranche unterwegs zu sein, wie ist das, Familie, ne, mit allem zu vereinbaren. Ich bin da jetzt noch nicht an dem Punkt, aber das hilft einfach total und es gibt dir ein super gutes, ja, eine gute Rückendeckung dafür. Dementsprechend würde ich das sehr empfehlen, jedem sich natürlich auch aktiv mit Menschen zu befassen, die etwas sehr gut können und denen auch einfach zu sagen, warum bist du eigentlich kein Business Angel? Genauso habe ich es gemacht und es hat funktioniert. Also
sehr gut. Wir reden jetzt schon kurz vom Jahreswechsel. Was ist dann das Ziel für 2023 bei euch?
Ziel ist, wir werden hoffentlich bis Ende des Jahres auf ca. 30 Leute wachsen.
Wie viel seid ihr jetzt?
5.
Okay, ja, okay.
Also auch Ziel für mich, bewältige diese Transformation von Gründerin zu CEO. So, ne? Und finde die richtigen Leute, die das cool machen. Und wir launchen jetzt das SaaS-Modell aus dem Vertragsgenerator Anfang des Jahres. Das wird nochmal ein riesen Step, weil dann ist es so, okay, jetzt geht's richtig los. Und ja, wir wollen halt zumindest die Zielgruppe Startup so schnell wie möglich erobern und die erste Anlaufstelle sein für jeden, der gründen und sich mit rechtlichen Themen befassen will. Das ist so das Goal dahin. Und ich bin da sehr zuversichtlich.
Ja. Ja, jetzt, wenn man so zuhört, könnte man meinen, der Tag wäre schon ganz gut gefüllt und die Wochen und die Monate. Jetzt engagierst du dich tatsächlich nebenbei auch noch für andere Gründerinnen und Gründer hier in NRW, NR Valley, eine so eine Interessensvertretung, die es, glaube ich, jetzt so 3 Jahre ungefähr, ne, geben müsste. Warum das?
Das ist eine gute Frage. Ich war immer jemand, der sehr engagiert war. Ich habe auch während des Studiums meine Hochschulgruppe, Partei gegründet. Ich habe irgendwie immer viel Projekte so gemacht. Und ich habe ja eben schon erzählt, Juristen sind so ein spezieller Schlag Mensch. Und ich habe irgendwie nie so da reingepasst. Und tatsächlich war die Startup-Szene das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, boah, es ergibt voll Sinn, dass du irgendwie immer so aus der Reihe gefallen bist, weil ich immer irgendwie große Pläne hatte, Visionen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Das hat niemand gerafft. Ich bin irgendwie durch meinen Kleidungsstil immer aufgefallen. Und die Startup-Szene war das erste Mal, dass ich dachte, boah, deswegen ist das so. Weil halt so Gründer, Gründerinnen einfach so ein spezieller Typ Mensch sind. Die müssen auch einen gewissen Größenwahn irgendwie mitbringen. Und mich begeistert dieses Umfeld so sehr. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir so ein Produkt machen, was eigentlich ein Startup für Startups ist. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft braucht ganz, ganz dringend mehr Leute, die sich trauen, ihre Idee in die Realität umzusetzen und einfach mal zu machen. Ob das jetzt klappt oder nicht, ist völlig egal, weil du lernst so viel. Und gerade Unternehmen, die suchen händeringend nach Leuten, die mitdenken, die sich was trauen, die innovativ sind. Das heißt, allein das auszuprobieren, bringt dir schon was. Und was ich sehr schade finde, ist, dass einfach super wenig Unternehmer und Unternehmerinnen sich identifizieren können mit Politik machen. Obwohl es so nötig ist, dass diese Leute sich mehr in die Politik bewegen, um diesen Spirit mit reinzubringen, auch um Deutschland voranzubringen. Und da bin ich relativ zufällig bei NR Valley gelandet. Ich war da vorher nicht richtig aktiv und dann stand irgendwie im Raum, okay, wir wissen nicht, jetzt ist bald irgendwie wieder Vorstandswahl und wir brauchen irgendwie Leute, die eine coole Vision dafür haben und so. Und ich habe vorher auch eh schon Events gemacht, um Gründer und Gründerinnen zu vernetzen und dachte so, ja, eigentlich ist das das, was ich jetzt mache, nur irgendwie offizieller. So, und habe mich dann da zur Wahl gestellt mit einer ganz tollen Kollegin, mit der Nele, mit der ich das jetzt auch sehr intensiv mache. Und wir haben damals gesagt, boah, das hat mega viel Potenzial, lass uns das einfach mal machen. So, und dann haben wir das übernommen und das machen wir jetzt seit März, glaube ich, ungefähr. Und tatsächlich ist das ein großartiger Kanal, dieses ganze Feedback, was eh auf mich einprasselt, weil wir mit Raketenstart ja ständig mit Startups zu tun haben, mal so zu bündeln und in Dinge umzusetzen, mit denen zum Beispiel eine Politik was anfangen kann. Wir können das in Unternehmen weitertragen, wir können Kooperationen starten, wir können das Ökosystem in NRW miteinander vernetzen, weil ich glaube, wir sind jetzt gerade an einem Punkt und die wirtschaftliche Lage zeigt es auch, es ist ein neues Zeitalter von Gründungen, weil wir hatten jetzt diese krasse Bubble, ne, diese fast schon USA-like Bubble.
Jede Idee, Geld und auch noch Anschlussfinanzierung gab.
Genau, aber auch dieses, also mir persönlich sagt es überhaupt nicht zu, jetzt mal unabhängig davon, für welchen Weg ich mich mit Raketenstart entscheide, mir sagt es überhaupt nicht zu, dieses klassische Gründerklischee, ich war in der WHU, ich sammle direkt Millionen ein, ich bin erfolgreich, wenn ich ein Unicorn baue, ich habe bei McKinsey Beratung gemacht und so dieses Klischee, was die meisten Gründer ja tatsächlich sind. Hat, finde ich, nichts damit zu tun, wie die meisten Leute gründen wollen würden. So, das ist auch so eine kleine Blase und die fängt langsam an zu platzen, weil alle Themen, die du jetzt so bauen kannst, sind langsam abgegrast und jetzt geht es wieder um die Lösung von richtigen Problemen. Jetzt nicht, dass sie das vorher nicht gemacht hätten, aber viel sind so Internetgeschäftsmodelle, ne, dieses ganze Digitalding. Und jetzt kommt natürlich auch durch globale Erwärmung, durch Zuwanderung, durch alles Mögliche kommen plötzlich echte Kernthemen, die gelöst werden müssen von Leuten, die sich damit identifizieren können. Und diese Bubble, die es vorher gab, die hat keinen persönlichen Bezug zu diesen Themen. Und genau das ist der Punkt. Wir brauchen eine viel diversere Gründungskultur, damit sich viel diversere Menschen entscheiden zu gründen. Und das ist das, was aber NRW für mich repräsentiert, weil wir hier ganz viele verschiedene Städte haben, die für ganz verschiedene Dinge stehen, mit ganz verschiedenen Menschen, mit ganz verschiedenen Historien. Und wir gleichzeitig hier, und das mag ich so gerne an NRW und der Startup-Szene hier, es ist ein ganz anderes Mindset, weil hier sehr starker Support zueinander herrscht und Leute sich sehr stark austauschen und sich helfen. Und hier haben wir auch eine real existierende Wirtschaft, die schwarze Zahlen schreibt, auch jetzt mal einfach in den Raum gestellt. Die Startup-Szene vermittelt oft das Ding, dass, was, du willst Gewinn machen? Warum denn? Mhm. So, was zur Hölle? Ich bin da einfach auch anders aufgewachsen. Ich finanziere mich total lange selber, seit ich 16 bin. Und kenne dieses Mindset gar nicht. Für mich ist es total komisch, irgendwie Leute nach Geld zu fragen, weil ich irgendwie eine Idee habe. So. Und ich glaube, das ist sehr entsprechend der Zeit, in die wir gerade reinschlittern, dass wir jetzt mal gucken, wie kann man nachhaltig ein Business bauen? Wie kann man nachhaltig ein Arbeitsumfeld schaffen für Mitarbeiter und Arbeitsplätze schaffen? Und vor allen Dingen, wie kann ich Unternehmen aufbauen, die die Zukunft der Wirtschaft von Deutschland sind? Und das sind nicht die Unternehmen, die du nach 3 Jahren verkaufst und dann werden die irgendeinem Konzern einverleibt und dann werden alle Leute gefeuert. Das ist ja quasi das, was jetzt in vielen Unternehmen gerade passiert. Klar, das sind immer Erfolgsstories und auch dieser Weg ist okay, aber ich wünsche mir eine Startup-Szene, in der auch alle anderen Arten von Gründungen, ob du jetzt ein Dreier-Team aufbaust, ob du 20, ob du, weiß ich nicht, was Nachhaltiges machst, was sich selbst trägt, ob du was auch immer machst, das ist alles in Ordnung und das ist so dieser Spirit, den wir mit NR Valley nach NRW stark bringen wollen und den wir mitgestalten wollen.
Ja, ihr seid ja sozusagen auch im engen Austausch mit Unternehmen, mit der Politik auch. Ich glaube, es ist gar nicht lange her, dass ihr jetzt auch bei der Wirtschaftsministerin hier Mona Neubauer quasi einen Besuch abgestattet habt.
Genau.
Was braucht's noch in NRW, was braucht's vielleicht auch sogar noch in Köln, um die Startup-Szene so voranzubringen, wie du es gerade beschrieben hast?
Mehr Geld. Ich sage immer, wir brauchen nicht mehr Coaching, wir brauchen einfach mehr Geld. Um solche Erfolgsstories wie international bauen zu können, brauchst du unglaublich viel Kapital, um richtige Innovationen zu bauen, gerade aus dem Chemie-Background und so. Das kostet einfach so viel Kohle. Gerade diese ganzen Themen Klimaerwärmung, ne? CO2-Abbau und so, das ist einfach Forschung, 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 da braucht es einfach viel Geld. Wir haben viel zu wenig Geld und wir sind in Deutschland viel zu beschränkt, sage ich jetzt mal, in unserer Vision und in der Art und Weise, wie wir Unternehmertum denken. Ne? Das Erste, was die Leute dir sagen, wenn du sagst, du hast gegründet, ah krass, das ist aber mutig und nicht mega geil, du machst was Eigenes. So, das fehlt mir total. Ich war kurz vor Corona, wäre ich eigentlich 3 Monate im Silicon Valley gewesen und dann bin ich am 1. März hochgeflogen und am 12. geflüchtet. Sehr bitter, aber du merkst es sofort, das ist ein ganz anderes Mindset. Die Leute sagen nicht, wenn du irgendwie gescheitert bist, ah, okay, und jetzt, sondern die sagen, okay, cool, was hast du gelernt, was machst du als Nächstes so? Das fehlt. Da kann, glaube ich, NRW auch echt ein Vorbild sein, diese Learning-Kultur stärker zu pushen, zu sagen, probier es aus, mach, wir unterstützen dich, wir geben dir Gründerstipendium, Startkapital, do it. Kommt eh, wenn es erfolgreich wird, kommt es eh krass wieder zurück finanziell und das geht ja auch in das Humankapital, was wir hier aufbauen von den Leuten. Wir brauchen viel mehr staatliche Fördergelder und viel weniger Bürokratie, um sie zu bekommen. Wir brauchen viel mehr Unternehmer und Unternehmerinnen, die in diesen Institutionen mitentscheiden, weil das ist auch ein riesiges Problem. Du musst natürlich auch dieses Ganze, was Gründer und Startups und Gründerinnen durchmachen, musst ja verstehen. So, ne? Und die wenigsten, sage ich jetzt mal, Behördenmenschen, ohne das abwertend zu meinen, können halt eine innovative Geschäftsidee, ob die nachvollziehbar ist, ob die funktionieren, können das beurteilen. Ne? Und dafür brauchen wir auch, und das ist jetzt wieder dieses Zurückgeben, mehr Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, ich engagiere mich, um diese Kultur mitzugestalten. Ja. Und auch das bieten wir mit NR Valley der Politik sehr proaktiv an. Da sind wir auch gerade dabei in verschiedenen Formaten. Und was es noch braucht, und das ist sehr, sehr wichtig, ist mehr Vernetzung. Das ist wieder NRW-spezifisch. Wir haben viele Inseln hier. Wir haben Köln, wir haben Düsseldorf, wir haben Aachen, wir haben Bochum, wir haben Bielefeld, Münster. Keiner spricht richtig miteinander. Und das muss man jetzt auch dem ehemaligen Wirtschaftsminister sehr zugute halten. Der hat sehr sich für Startups und Gründungen eingesetzt, sehr viele Möglichkeiten geschaffen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass die neue Wirtschaftsministerin da anknüpfen und es ausbauen will und sehr große Begeisterung für das Thema hat, weil genau das brauchen wir hier, dass wir jetzt gucken, okay, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wo müssen wir mehr Kapital einsetzen, wie können wir alle abholen und und wie können wir alle zusammenbringen, weil es bringt am Ende nichts, wenn die Städte miteinander konkurrieren um Fördergelder, sondern am Ende wird es NRW sein, was davon profitiert und was Leute anziehen wird, weil wir sind hier so schnell in Düsseldorf, das ist auch für Mitarbeiter total attraktiv, mal kurz hier so switchen zu können. Ja, da haben wir viel vor.
Ja. Wie stellst du sicher, dass deine Energie groß genug bleibt für all diese Aufgaben?
Ich esse sehr gerne. Ja, ich war tatsächlich immer schon so. Ich würde sagen, das ist auch manchmal so faszinierend an Raketenstart. Das bin ich als Person. Ich liebe Marketing, ich liebe Technologie und ich finde Jura so total faszinierend. Es macht so viel Spaß, das zu machen. Und es fühlt sich für mich so an, als würde ich den ganzen Tag einfach nur an mich mit Sachen beschäftigen, die ich total mega gut finde. So. Ich bin jetzt tatsächlich aus dem Belgischen nach Nippes gezogen, um Distanz zu kriegen zwischen Office und Arbeit und privat. Meine Mutter ist auch im Januar nach Köln gezogen. Die wohnt jetzt in Riehl. Das heißt, da habe ich jetzt auch nochmal so einen Spot, wo ich dann auch privat Freizeit mache. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir das alles so viel Spaß, dass es völlig okay so ist, wie es jetzt gerade ist. Und ja, ich einfach dankbar bin, weil ich hätte das während des Studiums nie gedacht, dass ich was gefunden habe, wo ich so für brenne, dass ich jeden Tag gerne aufstehe. So, das klingt immer super, ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und deswegen, das ist mir auch persönlich ein Anliegen. Das ist natürlich nicht immer so. Es gibt auch Tage, da ist alles schwierig und da gehen Dinge schief und nichts funktioniert und es ist super hart und du kriegst 5 Absagen von Investoren und es geht auch echt an die Psyche. Also das ist auch so, das stört mich ein bisschen in den Medien. Gründerszene tut die Gründerszene, nicht das Medium an sich, sondern die Gründerszene wirkt oft so, alle verdienen Millionen, alle machen krasse Exits, alle kriegen Geld von hier, da und so. Das betrifft so einen kleinen Teil der Leute. 95% der Zeit ist es echt hart. Es nimmt dir alles ab. Du hast dauernd Momente, wo du dir denkst, warum tue ich mir das an? Und das muss man auch auf dem Schirm haben. Und da muss man auch, und das glaube ich, haben auch viele, also viele Gründer und Gründerinnen haben das Problem, dass man echt auf sich Acht geben muss, dass man nicht sich selber verbrennt, weil es echt übel sein kann, echt kräftezehrend zum Teil. Und man ja immer wieder neue Aufgaben hat, von denen man keine Ahnung hat oder neue Situationen, die schiefgehen, wo es auch echt ja auch finanziell an die Substanz geht. Und dass man da auch sehr gut darauf achtet, sich Ruhephasen zu nehmen, sich auch Dinge zu nehmen, die man zur Erholung tut und sich auch ein Privatleben zu gönnen. Weil ich glaube, das ist wirklich so eine Richtung, wo du dich sehr, sehr, sehr schnell selbst auch zerstören kannst. Und das hört man ja zum Glück inzwischen immer häufiger, dass Leute auch offen darüber sprechen. Deswegen auch da meine Empfehlung. Ich habe mega Glück, weil ich habe ein paar Gründerinnen kennengelernt, die auch inzwischen so meine engsten Freundinnen sind. Wir treffen uns alle 2 Wochen und sprechen auch über diese Herausforderungen und wie es uns geht, wie es uns wirklich geht. Dass man sich da auch mit Leuten umgibt, mit denen man das einfach teilen kann, weil ich habe mit dem Jurastudium Leuten fast nichts mehr zu tun, weil die das auch einfach nicht verstehen, was man durchmacht. Und meine Familie versteht es auch nicht so richtig im Kern. Die unterstützen mich total, aber dass man da echt Leute auch um sich herum sucht, die einem begleiten können und Kraft geben. Und gerade wenn man alleine gründet, natürlich ist das super wichtig.
Marlene, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für deinen Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Vielleicht hat das Gespräch mit Madeleine Holz Ihnen ja einige neue Impulse gebracht. Falls Sie Fragen haben oder Kritik oder auch falls Sie denken, Sie selbst wollen Ihre Kölner Wirtschaftsgeschichte hier im Podcast berichten, melden Sie sich doch gerne per Mail unter podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks hier Raphael Laguna. Der Kölner ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint genannt. Wie er der Digitalisierung in Deutschland auf die Beine helfen will, verrät er im Podcast. Ihnen jetzt erstmal ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Tage. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.